Hallo, lieber Diethelm, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Alles gut,
Und
ich freue mich auch sehr, ja.
dass wir heute über ein wirklich wichtiges Thema sprechen. Und ich stelle dich einmal kurz, kann ich heute gar nicht sagen, es wird ein bisschen länger. Ich stelle dich einmal vor und dann steigen wir mit der ersten Frage ein.
Ja.
Also, du hast bereits in deiner Jugend mit Gruppen gearbeitet. Warst zum Beispiel in einem Auslandsjahr in Finnland, hast dort in zwei Kinderheimen gearbeitet und hast später selbst ein Jugendhaus gegründet. Und du hast später eine Landwirtschaftslehre abgeschlossen und wolltest mit weiteren Menschen eine Landwirtschaftskooperative aufbauen, hast dann aber stattdessen Agrarwissenschaften studiert und dich ausführlich mit biologischem Landbau, mit Politik, mit Entwicklungshilfe beschäftigt. Und da sind bestimmte Fragen aufgetaucht, die dich dann zu dem Psychologiestudium geführt haben. Also die Fragen waren, ja, aus welchem Hintergrund unterstützen sich Menschen gegenseitig, ja? Oder wie kann man Gemeinschaftsgefühl leben, Gemeinschaft leben, was aber trotzdem die Freiheit des Individuums erhält? Also Freiheit und trotzdem Gemeinschaftlichkeit, ja, nicht als Widerspruch zu sehen. Und inzwischen arbeitest du seit 35 Jahren als Einzel- und Paartherapeut und auch als Gruppentherapeut mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Und vor allem als Berater für Eltern, Sozialpädagogen und Lehrpersonen. Und du bietest Ausbildungen für psychologische Berater an und leitest das Institut für psychologische Bildung, Beratung und Lebensgestaltung. Und zusammengefasst nochmal auch, worum wird es heute gehen? Also, die Fragen, die dich angetrieben haben, waren ein Leben lang, was passiert in Gemeinschaften oder Partnerschaften? Wann kommt es zu Konflikten und warum, was dann teilweise bis zum Auseinanderbrechen dieser Gruppen führt? Ja, das ist ja so ein häufiges Muster, was wir auch in Partnerschaften erleben, auch in Gemeinschaften. Und ja, und wie kann man in der Gruppe ein Gemeinschaftsgefühl entstehen lassen, unabhängig davon, was jeder Einzelne so, man sagt, in seinem emotionalen Rucksack hat oder wo sich jeder Einzelne befindet, ja? Und das ist ein spannendes Thema. Also wir schauen uns einmal an, was ist denn das, was so zwischenmenschlich da immer zwischen uns steht und was uns irgendwie nicht so richtig harmonisch auch in großen Gruppen vor allem zusammenkommen lässt, in der Gesellschaft oder sogar international, ja. Und ja, vielleicht fangen wir mal mit deiner ersten Theorie an. Also du sagst, es gibt viel zu wenig Wissen bei den Pädagogen, aber auch bei Lehrkräften, was geschieht denn, oder auch bei Eltern, ja, was geschieht denn zwischen Eltern und Kind oder zwischen Lehrer und Schüler oder zwischen, ja, anderen Gruppen, Chef und Arbeitskollegen? Und dieses Wissen ist wenig verbreitet. Vielleicht kannst du einmal zusammenfassen, was macht denn dieses Wissen aus? Das ist jetzt eine sehr weit gefasste Frage, ja, aber vielleicht so mal den Kern. Was ist da los? Wovon haben wir zu wenig Wissen? Und ja.
Ja, danke. Ja, das ist ganz wichtig, weil es ist, Bemühen ist ja groß in der ganzen Pädagogik, in der Erziehung. Und wir haben ja große Fortschritte gemacht, dass man heute anders erzieht und dass man mit der Gewalt eingeschränkt ist, dass die Ruhegewalt sowieso und dass da an die Eltern und Lehrer heute ganz anders sind als vor 100 Jahren oder auch noch vor 50 Jahren, da haben wir große Fortschritte erreicht und das Bemühen ist groß und auch das Wissen darüber, dass, was für eine große Bedeutung auch die Erziehung hat. Was ich damit meine, dass das Wissen zu wenig ist, ist, dass man nicht nur meint, heute, wenn man viel Liebe gibt, dann ist es Problem gelöst, wenn das gelingt. Und zwar, dass man zu wenig weiß, dass ein Kind auf die Welt kommt und bereit ist für das Zusammenleben. In dem Sinn Voraussetzungen hat, dass es leben kann in langen Jahren der Erziehung, die der Mensch braucht, um sein ganzes Leben gestalten zu können. Dass er in den ersten Jahren, vor allem in den ersten 3, 4, 5 Jahren, dass er da nicht nur, das weiß man heute auch oft, dort das Rüstzeug fürs Leben bekommt, sondern dass das Kind vom ersten Tag an mitbeteiligt ist, sich eine Vorstellung zu bilden mit der sogenannten schöpferischen Kraft, könnte man sagen, oder mit kreativen Anteil, das, was das Kind erlebt, dass es das deutet, dass es daraus etwas macht, warum auch Geschwister die gleiche Familie unterschiedlich erleben können, dass das, was es erlebt, dass es das deutet und daraus unbewusst, das ist wichtig, dass es unbewusst ist, sich eine Vorstellung macht, wie es das Leben anpackt. Dass es also auch in einer liebenden Erziehung, dass dein Kind sich zurückgesetzt fühlen kann und mit diesem Gefühl dann nachher später ans Leben herangeht, zum Beispiel ganz empfindlich werden kann, dass man das Kind zu wenig beachtet, obwohl es zum Beispiel von den Eltern viel Liebe bekommen hat, aber trotzdem das Gefühl hat, jetzt bekomme ich zu wenig Liebe in einer Partnerschaft, in einer Kooperative, wo man versucht zusammenzuarbeiten oder in einer Klasse, wenn es dann die Frage ist, wie komme ich dazu, dass ich da dazugehöre? Und dann eventuell, ohne es zu merken, sich erst erfasst fühlt oder gemeint fühlt, dass es sich erreicht fühlt, wenn es dann eigentlich mit allem, was es einbringt, zum Beispiel dann als Erwachsener auch, dass man sich dann erst wohlfühlen kann. Dieses Wohlgefühl ist nicht einfach gegeben, sondern das Wohlgefühl ist abhängig von dem, was man als Kind erlebt hat und wie man diese Erlebnisse gedeutet hat. Und wenn man das dann merkt in schwierigen Situationen, wenn man Streit hat in einer Partnerschaft oder wenn man in so einem Zusammenschluss, in einem Team Schwierigkeiten hat oder ein Kind in der Schule, in der Klassengemeinschaft Schwierigkeiten hat, dass man dann versucht herauszufinden, was hat das Kind erlebt, was hat es in den ersten Jahren erlebt und wie hat es dann das Leben gedeutet? Warum bleibt es unruhig, obwohl es zum Beispiel in einer Klasse sehr gelitten ist und gut gelitten ist, dass es dann das Gefühl hat, ich werde gar nicht gesehen. Oder in einer Kooperative, dass man dann zusammenarbeitet und jemand plötzlich immer sich beklagen muss, ich werde nicht gesehen, obwohl er vielleicht am meisten sich einbringt. Und das kann dann so eine Deutung geben, die dann zu einer Überzeugung wird, wenn ich etwas einbringe und man geht nicht drauf ein, dann ist man gegen mich. Mhm. Und das kann dann in Teams, auch in Kooperativen, auch Fortschrittlichen, die etwas bewirken wollen, dann weiß niemand, was damit anzufangen, dass einer plötzlich immer findet, mich hört man nie an.
Mhm.
Oder sagt, ich habe einfach da ein anderes Bedürfnis, aber das nicht weiß, woher das Bedürfnis kommt. Oder vielleicht sogar gar nicht eine Frage da ist danach, wo kommt denn das her? Warum bin ich so empfindlich? Was passiert da, dass ich so ganz überzeugt bin, ich möchte einfach auch gehört werden? Und dass man da übertreiben kann zum Beispiel, dass das dann gar nicht in Frage gestellt wird, weil man so tut, als ob man einfach so ist und dann gar nicht weiß, dass man geworden ist, dass man sich entwickelt hat. Dass das so eine Empfindlichkeit, die man da nennen kann, dass die entstanden ist, ohne dass man es natürlich wollte. Das ist unbewusst, unverstanden. Und wenn man das dann einbeziehen kann, wenn man so eine Kooperative hat oder auch in einer Partnerschaft, einbeziehen kann, dass man empfindlich geworden ist, oder dass man immer Recht haben muss und nur dann, nicht weil ich Recht haben will, kann auch sein, sondern sogar meint, nur dann bin ich gehört. Und dass man darüber reden kann und sich nicht nur das vorhalten muss, sondern wie bin ich denn da groß geworden? Was habe ich da daraus abgeleitet?
Ja. Ja, und das heißt, jetzt hast du schon auch gesagt, das heißt, wir haben es kann sein, dass wir das Gefühl verinnerlicht haben, dass wir uns immer unter Gegnern befinden. Ja, das hast du im Vorgespräch auch gesagt, das ist mir so markant im Kopf geblieben. Das heißt, das hat man ja manchmal in Teamsitzungen. Wenn es dann irgendwie wie auf der Persönlichkeitsebene, man verlässt ja ganz oft die Sachebene, ja, diskutiert nicht mehr über die Sache und auf einmal fangen dann so kleine zwischenmenschliche Hin und Hers an, die eigentlich nicht so viel zur Sache beitragen. Und du hast im Vorgespräch auch gesagt, über Jahrhunderten wurden eigentlich Menschen schon beigebracht, ständig aufzupassen vor dem anderen. Also was wir verinnerlicht haben, auch ja über unsere Erfahrungen mit der Außenwelt oder durch die Medien, wodurch auch immer, ein großes Misstrauen gibt es unter den Menschen. Ja, wir haben immer das Gefühl, muss ich aufpassen bei dem anderen oder werde ich irgendwie, wenn ich nicht aufpasse, werde ich benachteiligt oder was auch immer. Wie kommt denn das zustande, dass wir generell, jetzt unabhängig von den Erfahrungen aus unserer Familie, die scheinbar dieses Gefühl alle in uns tragen, ich muss ständig aufpassen vor dem anderen und irgendwie ist es immer ein Gegeneinander. Ja? Ich muss immer gucken, dass ich das bewahre, was ich brauche, um mich wohlzufühlen.
Ja, das ist natürlich eine Tradition, so wie wir heute, was wir an Gefühl, an Denken und Handeln weitergeben. Das ist ja Folge einer ganzen Kultur, aber das ist nicht einfach etwas Neues und das wird immer über den einzelnen Menschen, über die Eltern, über die Miterziehung, über alle Menschen, über die wir treffen, würde die Kultur weitervermittelt. Und in unserer Kultur, das ist nicht in allen Kulturen gleich, ist es natürlich, war das sehr stark, insbesondere im mittleren Mittelalter später, dass es eigentlich darum ging, dass man sich bedroht gefühlt hat. Wenn man etwas falsch macht, dann ist die Drohung gewesen, dann kommst du in die Hölle. Und wenn du es richtig machst, dann kommst du in den Himmel. Oder wenn du das sozusagen dann wenigstens dich unterziehst und sagst, ich bin ein ganz böser Mensch, dann kann es noch klappen, doch ins Paradies zu kommen. Und das geht dann ewig. Und hier auf Erden kannst du nicht den Himmel auf Erden haben, sondern hier musst du dich durchkämpfen. Das haben viele Menschen noch heute, dass man nur denkt, oh, das ist alles anstrengend, da muss ich mich durchkämpfen, obwohl es nicht vermittelt ist über das, was es früher war, wo früher die Kirchen da natürlich auch in der Machtposition da etwas herausgezogen haben aus der Bibel, dass sie dann vermittelt haben, jeden immer von der Kanzel, du musst schauen, dass du merkst, dass du ein Sünder bist, dass du nichts wert bist, dass du ein Staubkorn bist im Weltall und dass du dann dich eigentlich nur darum bemühen musst, für die Ewigkeit, dass du schaust, dass du dich richtig benimmst. Und es war oft damit verbunden auch, dass der andere Mensch, da kann der Teufel hervorschauen, der dich verführen will. Und es gab ein ganzes Misstrauen dem Menschen gegenüber. Man musste sich selber immer retten, dass man selber ins Paradies kommt. Mhm. Und das war dann, das war die Theorie dahinter. Und das können die Kirchen heute ja gar nicht mehr aufrechterhalten, weil man das dann früher gefunden hat, der Gott ist ein strafender Gott, so wie dein Vater und deine Mutter. Und heute kann man das nicht mehr durchziehen, weil sich das geändert hat in der Kultur. Das sagt man, ist ein liebender Gott, viele. Aber die Angst vor dem Falschbenehmen, die hat sich dann nicht nur über die Kirche, sondern das hat sich dann sogenannt auch über die Tugenden vermittelt, dass man gemeint hat, der Mensch muss erzogen werden zu Tugenden, auch ohne die Kirche, damit er ein guter Mensch sein kann. Er muss erst menschlich werden. Deshalb ist die Sozialwissenschaft, weiß man heute, der Mensch ist zur Gemeinschaft angelegt. Er ist ein soziales Wesen darauf ausgerichtet, dass das ja das genaue Gegenteil ist. Es muss nicht erst gemeinschaftlich gemacht werden, obwohl man das entwickeln muss, sondern die Anlage dazu ist sozusagen da. Das geht gar nicht anders, als dass man zusammenarbeitet. Und das haben wir wie verloren. Und das ist bis heute eine Frage, was du schon am Anfang angeschnitten hast, dass die Freiheit darin besteht, dass ich möglichst ohne andere Menschen zurechtkommen kann. Es wird sogar darauf hingearbeitet, möglichst unabhängig von anderen zu sein. Und das ist ja logisch, wenn man davon ausgeht, der andere Mensch ist ja mein Gegner, der kann mich in meiner Entwicklung hindern, dann muss ich möglichst unabhängig sein. Und das hat man dann aber auch mit der Bindungstheorie in den 50er Jahren hat man das schon dann gesagt, nein, das ist das Gegenteil, wenn das Kind in eine und der Mensch in eine Abhängigkeit vom anderen gerät, ist das das Gegenteil von dem, dass er verbunden ist mit dem anderen Menschen. Und wir haben so eine Tradition, dass man möglichst ungebunden sein soll, damit man frei ist. Und dieser Widerspruch, an dem arbeiten wir eigentlich als Menschen dran, dass das kein Widerspruch ist, wenn es richtig geht, dass man zum Beispiel in einer Partnerschaft eine Freude daran haben kann, den anderen kennenzulernen. Und das hängt davon ab, wie man erzogen ist, ob man daran Freude hat oder ob man sich genervt fühlt, dass der andere anders ist, dass der die Tässchen in die Abwaschmaschine stellt oder nicht in die Abwaschmaschine stellt. Man fühlt sich dann, kann in eine richtig in Feindesland kommen. Der nervt mich immer oder die nervt mich immer, dass die so penibel ist oder der so penibel ist. Ist ja ungefähr gleichgestellt und mich nicht in Ruhe lässt. Und man kann sich übereinander dann ärgern, weil man gar nicht, weil man zu wenig vorbereitet ist, sich sozusagen die Freude daran zu haben, ja, der andere ist ein bisschen anders und dem stelle ich mein Tässchen hinein oder damit der andere eine Freude hat oder ich stelle es dem anderen hinein und sage, du, ich stelle es immer hinein, damit du dir schön das vor die Abwaschmaschine stellen kannst und du dich wohlfühlst. Oder wir haben da zu wenig Humor dafür, kann man sich aufreiben. Und das ist gemeint, dass man den anderen, wie, ohne dass man will, im Gefühl zum Feind erklärt sozusagen, der mich am Leben hindert und man streitet sich dann über sogenannte Kleinigkeiten, aber eigentlich ist ein Gefühl dahinter. Man nimmt mich nicht ernst zum Beispiel. Und diese Tradition, das war ja die Frage, dass man dann schon einer, das ist ein interessanter Aufklärer der Delametrie, der hat das über das Glück oder das höchste Gut, hat es schon erahnt vor psychologischen Kenntnissen, dass er gesagt hat, wenn man zufällig eine Erziehung genossen hat, wo man Freude an Menschen hat, weil man sich gerne auf den anderen einstellt und darin etwas erlebt und das auch anstrebt, dann hat man Glück und dann braucht man auch keine Tugenderziehung, weil man ja der Egoismus, der gesunde, könnte man sagen, oder der soziale Egoismus ja darin besteht, dass ich in einer guten Verbindung zum anderen Menschen stehe. Das strebe ich ja an. Das ist Gegenteil von Unterordnen und sich im falschen Sinn anpassen. Also sozusagen nichts mehr Eigenes einbringen. Aber das sich aufeinander zubewegen, sich beim sich kennenlernen. Die Mary Ainsworth hatte so zwischen Vater oder Mutter und Kind so gesagt, das gegenseitig das Entzücken zu erfassen, wie der andere gerade tickt, dass das eine Freude gibt und meistens sind wir kulturell so belastet, vermittelt über die Erziehung, dass wir dann uns ärgern, dass man da nicht sowieso gleich tickt. Wir freuen uns zu wenig, weil wir haben ja tausend Kleinigkeiten, wo wir anders ticken und man fühlt sich dann beeinträchtigt und nicht erfreut. Und dieser Delametrie hat es schon gesagt, dann kann man Freude haben am anderen Menschen, dann kann man Freude am diesseitigen Leben haben, wenn es gelingt, sich an den Mitmenschen zu freuen. Er wurde dann sogar von in Berlin, wo er damals die Aufklärer hingegangen sind, weil der Friedrich II. Da sich als Aufklärer verstanden hat. Und er wurde aber auch da angegriffen, weil er gesagt hat, es braucht auch keine Tugend. Der Mensch, wenn er Freude im anderen Menschen hat, dann gibt es ja die Zuneigung zueinander, das ist Gegenteil von moralischem, sozusagen Erziehung, hinerziehen dazu, dass man einigermaßen mit den anderen zurechtkommt, weil es die eben auch noch gibt. Das Gegenteil von der Freude daran, jeden kennenlernen zu wollen. Das war allgemein gesagt.
Ja. Und während du das so geschildert hast, kam bei mir schon der Verdacht oder das Gefühl, oder ich behaupte jetzt mal, so sind die meisten ticken dann am Ende der Erziehung so, dass man vielleicht eher von dieser Andersartigkeit eher genervt ist, ja. Also jetzt
ja.
das Beispiel mit dem Geschirrspüler oder nicht. Und wir wollen später auch nochmal schauen, okay, wie können wir das wandeln später? Weil wir merken ja, okay, dann habe ich da einen Konflikt und dann baut sich da was auf und da. Und da schauen wir später mal, was so der Schalthebel sein kann, um das noch zu ändern, auch wenn man das vielleicht 40, 50 Jahre jetzt verinnerlicht hat. Aber ich würde noch mal gern auf einen Punkt zurückkommen. Und zwar würde ich auch behaupten, dass in unserer Gesellschaft ja eher so auch dieses schlechte Bild, dieses Misstrauen gesät wird, ja. Also wir haben zum Beispiel erst 2018 kam ein Film raus, der so ein bisschen die Gesellschaft ja entweder schockiert hat oder bestätigt hat. Das war zum Beispiel die Elternschule, ja, wo man mit ganz autoritären Methoden das Kind wie gebrochen hat. Also es sind auch psychologische Einrichtungen dabei. Ich muss sagen, ich habe den selber nie gesehen, weil ich wusste, das würde mir zu sehr ans Herz gehen, ja. Aber ich habe darüber gelesen und die Diskussion ein bisschen verfolgt. Oder dann gibt es auch Bücher von bestimmten Psychologen, die dann sagen, warum Kinder zu Tyrannen werden. Und auch dieses Wort Tyrann ist ja schon so negativ besetzt. Dadurch verinnerlichen wir ja schon, du musst aufpassen, sonst hast du ein Kind, was dich tyrannisiert, ja. Und so. Also wie, oder wenn wir es nochmal auf eine höhere Ebene heben, dann haben wir das Thema Krieg. Also uns wird jetzt, auch da wird uns ja ein Menschenbild verkauft, sage ich mal, was zeigt, da ist der absolute Gegner und der Feind und der ist abgrundtief böse, den interessiert es nicht, wenn er Tausende von Menschen tötet. Also wie kommen wir denn aus diesem Dilemma raus, ja, dass wir, du hast gesagt, wir haben eigentlich die Sozialnatur in uns, aber warum sehen wir es so wenig, dass es auch gelebt wird, sage ich mal?
Die Sozialnatur, das ist die Voraussetzung. Aber im positiven Sinn ist der Mensch in großem Maß eben lernfähig und er kann eben auch Irrtümer lernen in der Erziehung, weil das Kind ist ausgerichtet auf die Eltern, auf die Erzieher, egal wer es ist, die Menschen, die um es herum sind, wo eine Beziehung entstehen kann. Es ist eine Beziehungsvorgang, das ist das Entscheidende. Und wie die Beziehung dann abläuft, die kann eben ganz unterschiedlich ablaufen. Die Beziehung kann darin bestehen, dass man immer ringen muss um Beziehung oder dass man sich bedroht fühlt. Natürlich, die Gewalt ist noch weit verbreitet. Oder solche Ideen, wie die Frau Brekopo das Buch geschrieben hat, warum unsere Kinder zu Tyrannen werden, wo man dann wohl empfohlen hat, man muss das Kind, wenn es schreit, so lange festhalten, bis es dann merkt, ich liebe es ja. Und das ist natürlich ein hilfloser Versuch aus einer Situation, wo ja viele Eltern kennen und auch Lehrer, dass ein Kind dann in seiner Not zum Beispiel schreit oder Dinge um sich wirft, wo es ja ganz schwierige Erziehungssituationen gibt oder auch in der Schule gibt oder egal wo, im Kindergarten. Und wie löst man das? Und da, wenn man da diese Idee nicht hat, ein Kind ist nie böse. Diese Tradition, was wir vorhin gesprochen hatten, dass man hineinlegt, das Kind ist von Anfang an mit Sünde belastet und ist böse, dass man das versucht, in die richtige Richtung zu drängen. Und das war natürlich in der Erziehung die Frage, dass man es hineindrängt, den Baum gerade bindet, so eng, dass es nachher den Stamm, wie eine Pflanze, wenn man dann den Baum gerade zieht, dass man dann gedacht hat, wenn man das möglichst eng bindet, dann kommt es nachher gut raus. Und heute ist es meistens nicht mehr so der Fall, aber man weiß nicht, dass ein Kind dann sich verirren kann, in der eigenen Deutung auch, oder aber sich so eingeengt fühlt, berechtigt, weil ja da die Eltern Fehler machen, machen wir alle, aber dass dann das Kind sich da ein Irrtum entwickelt, wie es das Leben bewältigen will. Aber dass man das immer verstehen kann. Es gibt immer eine private, eine Eigenlogik, was jeder Mensch folgt. Und dass man da nicht weiß, das Kind ist verstehbar. Nur wie? Und da ist die Anfangsfrage, da fehlt so viel Wissen, dass man dieser Logik, dass man die erfassen kann, wenn man sich da drin schult, dass es immer eine Eigenlogik hat, dass das Kind nie bösartig sein will, obwohl es sich total auf andere losstürmen kann. Aber dass es dann schon die Hoffnung aufgegeben hat, dass es dann wirklich auf andere Art und Weise in Verbindung kommen kann. Also da eröffnet sich eine ganze Sache, da müssten wir mal auch ausführlicher drüber reden. Und leider wird dann in der Kultur kommen dann wiederum Menschen, die schreiben dann ein Buch oder machen einen Film, wo das bestätigt wird, dass es eben nicht geht. Dass wir eben leider doch Grenzen setzen müssen oder sogar sagen, das ist doch wohl klar, wir müssen Grenzen setzen, dass man sich das so vorstellt, dass man eingrenzen muss und gar nicht merkt, dass wir da voll in dieser Tradition sind. Und ich sage dazu, nein, es gibt überhaupt nicht, dass wir jemand eingrenzen müssen, sondern es muss mehr Beziehung entstehen. Und vor allem geht es nicht nur mit Beziehung hoffen, das geht dann gut, wenn ich nett bin zum Kind, sondern vor allem erfassen, was in der Beziehung dann auch schiefgelaufen ist, was das Kind verzweifelt versucht von ganz untauglichen Mitteln, heute sagt man dysfunktional, mehr technisch, oder dass die, ich sage manchmal auch wieder Alfred Adler, eine Lebensmelodie anfängt zu spielen, die untauglich ist für das sozusagen der Grad der Verbundenheit dabei geringer ist, aber es ist immer ein Versuch, das Leben bewältigen zu können. Und das müssen wir verstehen lernen und dafür Wissen haben, dass wir jedes Kind, nicht nur das Kind, sondern jeden Menschen erreichen können. Nur wird dann diese Frage, wenn man nicht mehr weiter weiß, und das ist heute oft so, dass man dann statt mit Schlägen heute mit einem psychologischen Gespräch das Kind versucht, auf die richtige Verhaltensweise hinzuführen. Und das sehe ich als ganz falsch an. Auch wenn es zufällig klappen kann, wenn man einen netten Therapeuten oder Heilpädagogen oder einen Betreuer hat, dann kann das trotzdem gehen. Aber es geht gar nicht, den Menschen auf das richtige Verhalten hinzuführen, das einigermaßen kompatibel ist, sondern mit dem Mitmenschen zu verbinden. Und da eröffnet sich so viel. Und leider gibt es dann sehr viel Anleitungen, weil wir tatsächlich sehen, da gibt es ganz viele Kinder, die in dem Sinn emotional ungebunden sind, obwohl die Eltern sich sehr bemüht haben. Aber oder einen, sag mal, noch mehr einen Weg eingeschlagen haben, wo sie gar nicht erfolgreich sein können, mit Menschen befreundet zu werden. Und das ist diese Tradition. Und das sehen wir natürlich auch. Wenn man es von daher mal nur betrachtet, wenn man von dem Krieg sprechen, kommen auch noch Machtfragen dazu und Verführungskünste, die dann auf diesem Boden dieser falschen Erziehung auch Menschen sich spezialisieren, andere fehlzuleiten und mit falschen Argumenten zu behaupten, man könnte Krieg haben. Und das sieht man ja die Dramatik, dass heute viele sagen, sogar öffentlich, ach, ich habe gar nicht gewusst, warum ich Pazifist war. Ich habe jetzt gemerkt, dass man doch Krieg führen muss, sonst können wir ja unsere Welt nicht retten oder sogar für Menschenrechte, das hat sich ja auch durchgezogen, dass man lauter nicht mehr heute für Volk und Vaterland den Krieg macht, sondern für Menschenrechte, für Frauenrechte, für Demokratie, um das zu rechtfertigen, diesen Unsinn mit Gewalt, das Zusammenleben zu behaupten, könnte man lösen. Und das ist natürlich auch schon in der Erziehung, dass jemand sagt, doch, ich habe es geschafft, ich war ganz streng und dann hat das Kind aufgegeben. Und ich halte es so lange fest, bis es dann macht. Nur gibt es schon beim Kind innerlich eine Faust im Sack und wenn es alt genug ist, dann wird es dann das ausführen, dass es jetzt stark genug ist, dass es eben alleine für sich durchs Leben geht und auf niemanden Rücksicht nimmt, zum Beispiel. Und natürlich ist es auch im größeren menschlichen Bereich. Und diese Manipulation, wir hatten ja große Fortschritte dass wir auch zwischen den Völkern, hat man da gesagt, zwischen den Staaten, zwischen den, dass man da sich geeinigt hat auf gewisse grundlegende Umgang miteinander, probiert so unter allen diesen schrecklichen Bedingungen und mit der falschen Erziehung auch der Politiker. Wenn die dann ersetzt werden, sieht man ja jetzt, dann sind die pazifistische Partei in Deutschland an der Macht. Und es ist die bellizistische, die kriegstreibende Partei geworden inzwischen. Aber das war ja nicht, das war 1999, wo ein Mensch, das haben wir schon besprochen, wie der Joschka Fischer, der da irgendwie besonders offensichtlich dazu ein Lebensziel sich gesetzt hat, über alle anderen hinweggehen zu können und da etwas dabei erlebt hat, dass er andere manipuliert, ja die Grüne Partei in einer zweistündigen Rede dazu gebracht hat, für den Kosovo-Krieg zu stimmen und der da so mit allen Wassern gewaschen ist, andere blitzen zu lassen, andere zu umgarnen, dass er dann das geschafft hat, die Grüne Partei zum ersten Krieg in Europa zu führen. Und wo dann manche überrascht waren. Aber das Problem dahinter ist, dass dann so und so viele auch zugestimmt haben, sich beeindrucken hat lassen, wir müssen gegen Faschismus kämpfen, mit irgendwelchen falschen Wörtern, die dann emotional berühren und dann doch der Gewalt huldigen. Und das ist unser Problem, dass wir gerne freundlich sind, aber verschiedene Probleme nicht lösen können, sowohl in der Erziehung wie in Teams, wie auch auf dieser Ebene, wo wir dann plötzlich davon überzeugt werden, von etwas, was wir eben schon als Kind so wenig erlebt haben. Wie löst man einen Konflikt? Schon das Tässchen kann zu Streit führen. Und dann sind wir eigentlich innerlich schlecht vorbereitet, dass wir emotional ganz sicher sind. Natürlich werde ich keine Gewalt anwenden, ich finde eine andere Möglichkeit. Und dann lässt man sich manipulieren, weil man schon im Kleinen nicht weiß, wie man das machen kann, wie man miteinander gut eine Lösung finden kann. Und dann glaubt man den Manipulatoren, ja, irgendwie ist doch sehr schwierig, da haben die einen angefangen oder die anderen und die muss man jetzt in die Schranken weisen, weil wir auch schlechte Voraussetzungen haben, emotional das sicher zu sein, dass man in der Beziehung viel erleben kann und das Leben sich da entzündet, sogar den Sinn des Lebens ausmacht, sich gut in Verbindung setzen können, sich aufeinander abstimmen zu können, in der Kooperation etwas zu erleben an Freude und nicht einfach nur in der finden, wie du schon gesagt hast, ich bin froh, dass ich diese anderen Menschen mal los habe, die so anstrengend sind und deshalb ich jetzt genug habe, dass ich 2 Stunden irgendwo war und jetzt wieder mal für mich sein kann.
Ja, okay, jetzt haben wir nochmal die ganz andere Ebene. Das heißt, hier wird ja hierarchisch auch bewusst, sage ich mal, die Macht der Minderheit ausgenutzt, ja, um wie ein ganzes Volk gegen ein anderes aufzubringen. Ja, also da spielen natürlich auch die Medien, sind dann Teil des Themas. Das bedeutet aber, wenn ich das mal zusammenfasse, es kann eigentlich nur bei uns andocken. Wir glauben, dass nur, was uns erzählt wird, das ist jetzt der Feind und wir müssen ihn bekämpfen. Dialog hat keinen Zweck mehr, deswegen rollen jetzt die Panzer. Das alles dockt eigentlich auf der Grundproblematik an, ja, was wir schon verinnerlicht haben über unsere ganze Kindheit. Und hätten wir nicht dieses egoistische oder schlechte, sündige Menschenbild verinnerlicht, würden wir es den Herrschenden ja gar nicht glauben, dass es diese Problematik gibt, ja?
Ja, ja. Ja, das ist die Schwierigkeit, dass das immer wieder die Diskussion ist, ja, wird einfach das Volk manipuliert oder die Bevölkerung oder die Menschen von ein paar wenigen, und da können wir höchstens dagegen anrennen, dass man selber nicht glaubt, dass man sich selber organisieren kann, weil man zu wenig Voraussetzungen hat, um sich wirklich zusammenzuschließen, dann kann man oft nur in einer Protestbewegung sich kurzfristig zusammenschließen. Da gibt es Streit wieder aufgrund dieser mangelnden Vorbereitung für die Kooperation. Und das ist ja die Frage auch dann von der Wandlung. Können wir einfach hoffen, dass wir die Mächtigen stürzen und dann verändert sich's? Diese ganze Diskussion, die politisch und auch kulturell eben geführt wird und noch immer noch geführt wird, dass wir dann vielleicht hoffen, ja, wenn andere dran wären, dann wäre es anders. Aber die Frage ist ja, wie erreichen wir das, dass wir da sicher werden? Da kommt jemand und behauptet, ja, das muss jetzt sein, weil da ist ein ganz böser Teufel oder einer meistens noch, personalisiert, und der hat sich da was ausgedacht und den müssen wir jetzt bekämpfen, oder ob wir dann gleichzeitig alles, was wir machen, dazu hinführen, dass wir uns mehr verbinden miteinander und nicht warten auf den Tag später, sondern sicher sind wir, wo liegt es dran, wenn wir zusammenarbeiten wollen? Wo unterstellen wir uns Bösartigkeit oder Schlechtes? Oder tatsächlich auch, gibt es das ja, das muss man ganz direkt sagen, dass ein Mensch in seiner Erziehung so weit kommen kann, dass er tatsächlich entwickelt, ich dominiere meine Eltern. Nicht bösartig, aber überzeugt, weil man das nicht erkannt hat, die müssen machen, was ich will, und sonst werde ich aufstampfen. Und so jemand wird in einer Gesellschaft, wo dann wieder solche Menschen bewundert werden von den anderen, die werden nach oben gespült, oft, egal in welchem Bereich. Aber sie werden nur nach oben gespült, auch deshalb, weil man sich beeindrucken lässt. Die das selber nicht so haben, aber lassen sich von dem Dominanten doch so beeindrucken. Und man muss nicht lachen, was hat der für komische Allüren, weil man sich eben so beeindrucken lässt. Und da ist da diese Frage, sich sicher zu werden. Nein, als Menschen ist die Dominanz, das ist nichts Bewundernswertes. Und das ist nicht nur getan, um ein paar davon abzuhalten, dominant zu sein, obwohl das auch wichtig ist, dass man da bremsen muss, aber vor allem, dass man schaut, wer hat da mehr Mitgefühl, wer ist da unglaublich, das hat er früher, manche haben gedacht, die Frauen sind friedliebender, und dann kommt eine, wird Außenministerin, und die stellt sich hin und weiß, dass man Gewalt sowieso anwenden muss und immer noch schwerere Waffen. Das ist ja ein primitives Denken, eine Fehlhaltung dem Menschen gegenüber. Dass das ja ein Irrtum ist, im größten Ausmaßes mit einem sehr geringen Grad an Gemeinschaftsgefühl. Und trotzdem wird das Gemeinschaftsgefühl genutzt von den Menschen, indem man sagt, jetzt müssen wir alle zusammenstehen. Wir müssen jetzt eben Energie sparen, damit wir den Krieg führen können. Weil das geht ja nicht, dass wir retten jetzt Menschen, indem wir sie erschießen. Und nicht sagt, aber was ist da los? Und viele schließen sich dann an und es leuchtet ihnen ein und sagen, ja stimmt, das ist doch ganz logisch, wir müssen jetzt den alten Menschen, die bei Wärme sich wohler fühlen zum Beispiel, die müssen jetzt auch sparen. Die müssen mit den Zähnen klappern.
Ja. Da fing ja schon von Anfang an, dass es so ein bisschen auf bestimmte Altersgruppen, dass die mehr leiden mussten als andere. Okay, aber ja, das würde ja zu weit führen, wenn wir mal schauen, warum. Aber nochmal, weil du sagtest, also jetzt ist ja eine Zeit, wo vielen Menschen auffällt, okay, das, was jetzt hier abläuft, ist irgendwie paradox. Ja, also du hast es auch gerade schön aufgezeigt, wir müssen Menschen retten und deswegen erschießen wir andere jetzt dafür. Und jetzt gibt es oft die Bemühungen, ja, es schließen sich Gruppen zusammen, die schon sagen, wir brauchen was Neues. Auch diese hierarchische Struktur ist veraltet. Das erhält eigentlich ein Machtgefüge, was nicht den den 90% der Menschen dient, die darunter steht, ja, sondern bestimmten Konzernen oder wem auch immer. Aber die Mehrheit profitiert von diesem System eigentlich nicht mehr. Das sehen wir seit vielen Jahren wird es immer extremer, diese Entwicklung. Und jetzt gibt es so bestimmte Gegenbewegungen. Bestimmte Parteien schließen sich zusammen oder haben auch während Corona protestiert. Aber dann hört man immer wieder, auch da gibt es jetzt den Zerfall. Und das ist das, was du vorhin erwähnt hattest. Wir sind nicht darauf vorbereitet, ja. Also wir schließen uns zusammen und dann kommt es auch da schnell zu Konflikten. Und schon ist die ganze, ja, Protestbewegung oder Gegenbewegung sozusagen, lässt sich auch leicht unterwandern und dann ist nicht mehr viel übrig am Ende und das bestehende Gefüge macht einfach weiter. Und du hast gesagt, wir sind nicht vorbereitet. Also was müssen wir tun, um diese Gemeinsamkeit, um zu beginnen, auch als Menschheit, Daniele Ganser sagt immer schön, Menschheitsfamilie, ja, um zu einer Menschheitsfamilie zusammenzuwachsen. Wie erreichen wir es? Weil in unserem Gefühl fängt es an, ja, indem ich nicht mehr denke, ich bin auch hier noch unter Feinden in dieser Protestbewegung.
Weil es eben oft unbewusst ist, weil man fühlt sich ja zuerst mal zugehörig, aber unglücklicherweise ist der Grad des Zugehörigkeitsgefühls zum anderen Menschen eben meistens unbewusst nicht so hoch. Wir sind da, kommen eben aus dieser Kultur, wie besprochen jetzt gerade. Nur kurz besprochen, das lohnt sich auch ausführlicher, aber dass man sich dann oft als leichter zusammenschließt, wir haben einen gemeinsamen Feind. Und dann ist die Frage, wie finden wir uns, wie kann das beglückend sein, wie finden wir uns gegenseitig als Menschen? Dann ist man vielleicht sagen, gut, wir kämpfen dagegen etwas oder wir wollen etwas aufbauen sogar, das wäre noch eine Partei war das ja, oder so viele, so fortschrittlichen Bewegungen. Und dann kommt eben genau das, dass man sich dann zurückgesetzt fühlt. Dann kommt einer, wird dann sprechen. Ja, wie? Der spricht dann. Dann sagt man, haben manche probiert, es gibt keinen Sprecher, alle sind mal Sprecher. Oder dann hat man probiert, die Hierarchie herauszunehmen. Macht man übrigens auch in der Wirtschaft, flache Hierarchie. Tut man ganz vieles probieren. Aber die Frage der unbewussten Gefühle, das war auch das, worum ich gedacht habe, das ist in meinem Leben auch, das ist ja das Entscheidende, um das zu verstehen, warum so eine Kooperative dann zerfällt oder nicht lange hält oder nicht bei allen, aber sehr oft, zum Glück, aber dass dann da Dinge hineinkommen, wo auch einer tatsächlich ein stärkeres Machtgefühl entwickelt hat, zufällig. Als Kind oder der andere eher devot ist, obwohl er es gar nicht will, weil das ein spontanes Gefühl ist. Oder einer vor allem, dann, wenn er sich außerhalb fühlt, dann gegen irgendetwas ist. Es kann auch was ganz Kleines sein. Und das einen antreibt, nicht bösartig, weil niemand will was zerstören, aber man verpasst sich dann voll. Eben auch in einer Partnerschaft oder in einer Familie oder in einem Team oder eben so einen Kooperativen oder so zusammenschließen. Und man kommt gar nicht auf die Idee, das zu untersuchen miteinander. Was passiert denn da? Weil man dafür sogenannt keine Zeit hat. Wir begründen es ja irgendwie in Tat und Wahrheit. Geht es schneller, wenn wir diese Irrtümer im Lebensgefühl, diese Irrtümer in der Lebensmelodie, die das Zusammenwirken erschweren, dass man die genau untersuchen kann, nicht in Selbstzerfleischung, es geht auch nicht nur einfach offen zu sagen, du machst das oder du machst das, sondern da ist die Frage, da Interesse dran zu gewinnen, was packt da einen gerade? Und manchmal ist es so, dass es in solchen kooperativen Teams besser geht, weil mindestens einer dabei ist, der das mehr erfassen kann, dass da jemand so laut protestiert und immer dagegen ist, weil das Gefühl hat, ich werde nicht gehört oder auch tatsächlich immer abgebügelt wird, weil ein anderer Aversion entwickelt, dass da einer immer so vorlaut ist, wie seine jüngere Schwester zum Beispiel oder jemand immer zeigen muss, ich bin doch auch jemand, weil nicht nur der Bruder war das so, ich bin als Frau auch jemand oder irgendetwas, nicht nur jetzt auf Frau und Mann bezogen, aber auch, dass man dann wie glaubt, kämpfen zu müssen, um gesehen zu werden und keine anderen Varianten hat. Manchmal geht es sehr einfach, dass ein anderer sagt, das hast du gut gemacht, wenn überhaupt jemand dran ist. Aber diese Voraussetzungen, sich als Menschen begegnen zu können und daraus etwas zu ziehen, nicht nur, dass wir gemeinsam die Hierarchien bekämpfen, sondern dass man sich interessiert füreinander. Und viele glauben, da haben wir keine Zeit, weil die Welt geht bald sonst unter. Das hatten wir schon jahrhundertelang. Und wir sind auch davon geprägt, dass man da gar keine Zeit hat, scheinbar für den anderen Menschen. Das ist ein Teil dieser kulturellen Prägung, dass man dann keine Zeit hat, fröhlich zusammenzustehen, weil wir fast vor dem Untergang stehen. Und dann der andere Mensch nichts zählt. Wir müssen sozusagen das Gute, irgendwas Höheres retten. Und das ist auch etwas, was in allen Bereichen leider dann störend ist, diese Idee, der Mensch zählt dann nicht, sondern nur die gute Entwicklung, egal auf welcher Seite.
Das ist spannend. Ja, weil auch das wird ja instrumentalisiert. Ich habe nämlich letztens, ich glaube, jetzt wird immer kommuniziert, wir haben noch 2, 3 Jahre, um die Welt zu retten, jetzt durch oder wir retten das Klima und dann ist es zu spät, ja, dann werden wir alle sterben. Also das ist ja so ein bisschen das Szenario, was jetzt in die Köpfe, vor allem, glaube ich, der jüngeren Generation gespielt wird, weil du das gerade so schön sagtest, ja, das passt wunderbar. Also auch da wird es instrumentalisiert.
Die Bereitschaft, der andere Mensch wird dann geplagt, weil man ja für das Gute sich einsetzt. Und das war früher schon so, mal die Hexen verfolgt, waren ein Drittel ja auch Männer, weil die bringen das Böse in die Welt. Oder wir müssen ein Mensch, der nicht in der Kirche gesessen ist am Sonntag, der wurde verurteilt, der wurde von allen Menschen ausgeschlossen. Dann sagt man, wer nicht da findet, morgen ist der Kipppunkt in der Klima, der wird sozusagen, mit dem redet man nicht mehr, bei dem kauft man nicht ein. Das ist die Tradition, dass wer Protestant war, bei dem kauft der Katholik nicht ein. Und wenn einer Katholik ist, kauft der Protestant nicht ein. Das ist eine ganze Tradition, dass man dann über den höheren Wert, wer nicht sofort die Heizung runterschaltet, der ist ein Verbrecher und der wird bestraft und so weiter. Das ist eine Tradition der Verbrechensbekämpfung, die wir leider auch haben, dass der Mensch nicht verstanden wird, sondern dem wird Einhalt geboten. Und der sich da falsch benimmt, mit dem falschen Fahrzeug sich bewegt, der ist mein Gegner. Und das wird richtig benutzt, die Angst vor der Hölle sozusagen. Dann ist der eine ist auf der richtigen Seite, der andere auf der falschen, und der auf der falschen Seite ist, der wird umgebracht. Oder zumindest in Bann gestellt. Und man hat noch Freude daran, dass man das schafft, dass man mit dem nicht mehr redet.
Ja.
Der hat die falschen Kleider an und schon ist über ihn der Bann gesprochen. Und da tut man den Menschen damit natürlich entzweien. Das war schon immer ein Machtinstrument, der auf der Erziehung dann, und glücklicherweise hat man das dann in den Kindern schon eingeprügelt, eingestoßen, damit man richtig funktioniert. Das Kirche war das früher so, oder auch der Staat, dass man dann das preußische Modell des Staates, das war ja über die ganze Welt verbreitet, dass man richtig funktioniert und sogar mit Freude richtig funktioniert und ein Wohlgefühl hat, wenn man richtig funktioniert, und dabei aber alle, die nicht funktionieren, nach meiner Vorstellung, die schaltet man aus. Die werden zum Bösewicht erklärt. Und dann wird der Kampf zwischen den Menschen gefördert. Und der Mensch solidarisiert sich nicht, weil er innere Aversionen entwickelt. Aber das ist vorbereitet in der Erziehung. Einer, der nicht spurt, das ist ja das Schwierige für alle Eltern, Erzieher, Menschen, die gerne sogar heute in Beziehung kommen wollen, dass man dann merkt, jetzt habe ich plötzlich Abneigung. Jetzt habe ich 10-mal gesagt, dem Kind soll doch das machen und es macht es einfach nicht. Und man staunt dann selber, wie stark das ist, dass ich nicht mehr weiter weiß. Und dann sogar eine Abneigung bekomme, auch vielleicht, weil ich es nicht gut machen kann, weil ich merke, ich schaff's nicht. Das ist da die Tragik, dass ich dann, dass wir da viel zu wenig dann drüber sprechen, weil wie man das dann machen kann. Ich gerade ja da hinein, das mache ich ja nicht extra, dass ich dann sogar dem eigenen Kind gegenüber Aversionen aufkommen. Aber oft aus der Hilflosigkeit, bei manchen Menschen, das sind die wenigeren, aber auch mit einer gewissen Freude, wo man dann mit Erschrecken die einen merken, mit einer gewissen Freude, jetzt habe ich mich durchgesetzt. Und es geht auch darum, das zu verstehen, warum ich da, was da passiert ist, dass ich da nicht mehr weiter weiß oder dann sogar heftig werde, innerlich zumindest. Viele entschuldigen sich ja dann heute auch sogar bei den Kindern, wenn sie merken, dass, oh, was habe ich da gemacht? Aber diese, manche sind auch sehr überzeugt, ja genau, da, jetzt kann ich sagen, wo es lang geht. Frau oder Mann.
Ja, das stimmt. Also ich kenne das ja selber, ja, aus der Hilflosigkeit, das, was du gerade beschrieben hast, greift man sogar auf alte Sachen zurück, die man eigentlich überhaupt nicht, ja, oder sagt dann eine Drohung, ja, dann gibt es heute Abend keine Medienzeit, haben wir auch schon mal, und denkt hinterher, das ist eigentlich, so wollen wir es nicht, ja, wir wollen ja kooperativ und nicht dieses altbekannte Herrschaftsmittel der Bestrafung fortführen, weil wenn man uns anguckt, wenn wir uns anschauen, wie wir das in unserer Gesellschaft verankert haben, auch als normal empfinden, also es geht ja in der Schule los, ja, der Buchstabe rutscht unter die Zeile, Bestrafung durch eine schlechtere Note, ja, oder ich sag was Falsches, schlechte Note, ich kann das Wort nicht. So, in der Schule haben wir Bestrafung, Belohnung, das Prinzip. Das haben wir bei allen Ämtern. Finanzamt, du zahlst zu spät, Bestrafung, ja. Du parkst falsch, Bestrafung. Also wir sind eigentlich ständig, laufen wir Gefahr, bestraft zu werden. Und das, auf diese Ebene geht es dann runter, auch in das Miteinander, wie du es gerade beschrieben hast, ne? Genau. Und du sagst im Prinzip, um aus diesem Dilemma auszusteigen, ist es wichtig, zu erkennen, was ist in mir vorhanden, ja, wo reagiere ich empfindlich, aber was ist so deine Erfahrung, wie lange braucht der Mensch, um da wirklich ein anderes Gefühl zu Menschen zu entwickeln, auch die ich noch gar nicht kenne, also generell einfach ein anderes Verständnis von einem Miteinander?
Es kann sehr schnell gehen, wenn man überhaupt. Und das ist ja das Befreiende, was man tiefenpsychologisch nennt, dass der Mensch als Kind in den ersten 3, 4, 5, 6 Jahren seine spontane Gefühlshaltung, seine spontane Überzeugung, seine spontane Herangehensweise ans Leben entwickelt hat. Und wenn man das dann sieht, ohne dass ich es will, bin ich doch überzeugt, jetzt fällt mir nur noch, geh du ins Zimmer ein. Weil ich tatsächlich uninformiert bin, wie man das sonst machen könnte. Und da kommen Dinge auf, die man so bei sich gar nicht erkannt hat. Oder dieser Umgang, was ich kurz angedeutet habe, in der Partnerschaft oder in solchen Gruppierungen, Kooperativen oder Teams, was man, das so, das ist das Entscheidende, dass es unbewusste Dinge sind, in die ich hineingeraten bin, die ich aber mit großem Eifer, wenn man es von außen betrachtet, meiner eigenen Logik folgen, unbewussten Logik folgen, meine Melodie weiterspielen. Und jetzt geht es darum, das sich anzueignen und gefühlsmäßig auch zu durchdringen. Und es ist in dem Sinn eine gefühlmäßige Erkenntnisgewinnung auch, oder man könnte sogar sagen, wenn man es nur so anschaut, dass man richtig informiert wird. Was ist eigentlich da meine Lebenslinie, meine Lebenslogik? Was folge ich denn da? Und dass man dann auch sieht, ah, das hat sich entwickelt, das habe ich mir nicht freiwillig ausgesucht, als ich geboren wurde. Ich möchte jetzt so sein, streng werden, wenn mein Kind, wenn mein Kind nicht macht, was ich mache, was ich sage. sogar dagegen spricht, obwohl es so gute Stimmung war, plötzlich aus heiterem Himmel, und dass ich dann in etwas hineingerate, wo es darum geht, das bewusst zu werden. Und das kann, hängt davon ab, von verschiedenen Bedingungen, vom Wissen darüber, dass der Mensch generell in den ersten Jahren wird, vom Wissen darüber, wie bin ich geworden, wie habe ich das entwickelt, die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn wir wissen, diese Bereitschaft hängt auch davon ab, wie eng ich schon mit den Menschen verbunden bin, je weniger eng, je weniger der Grad der Zugehörigkeitsgefühl ist, der Grad von Kooperationsmöglichkeit, umso schwieriger ist es auch natürlich auch die Bereitschaft aufzubringen. Obwohl es gleichzeitig einschränkend, sage ich das, auch sein kann, da verliebt sich jemand in jemand und will unbedingt mit dem anderen bleiben, dass dann die Bereitschaft sich auch erhöhen kann, dass man dann findet, aber das möchte ich nicht verlieren, dann möchte ich besser erfassen, wie können wir uns annähern. Und in dem Sinn gibt es unterschiedliche Grade von Verbundenheitsgefühl, aber das ist nicht dann gesagt, dann hat man die Bereitschaft nicht, sich auf den anderen einzustellen. Aber wenn da, sag mal, oder auch der Grad des Schuldgefühls, dass man sich vorgenommen hat, nie etwas falsch zu machen, das ist auch hinderlich, weil wir sowieso fehlerbehaftete Menschen sind, aber das ist, kann man leicht sagen, aber das ist im realen Umgang, in der spontanen Gefühlslage, kann man dann staunen, wie schnell ich dann mich wehren muss, wenn ich das Gefühl habe, ich werde da angegriffen. Aber dabei kann sein, der andere sagt, nur du, das war jetzt nicht so gut, da habe ich mich betroffen gefühlt, und da kann schon ein Riesenstreit entstehen, weil man immer glaubt, ich muss mein Selbstsicherheit bewahren, indem ich sage, ich habe es aber gut gemeint und deshalb habe ich sicher keinen Fehler gemacht. Auch dieser Grad des Gutseinmüssens ist auch ein Hinderungsgrund sozusagen. Aber wenn man das erfasst, was mich eigentlich antreibt, dann kann man, und das erfasst, dann kann das gut gehen. Meistens im Normalfall ist das möglich, wenn man irgendwie so viel Vertrauen aufbauen kann, zumindest einer Person, aber es können auch, da mache ich auch Gruppentherapie zu verschiedenen Personen, dass man merkt, das kann ich jemand abnehmen, dem vertraue ich soweit, der kennt sich da aus, oder diejenige kennt sich da aus, und da kann ich mich darauf abstützen, dass ich etwas anderes ausprobiere. Das ist vermittelt als Mensch zu Mensch, dass ich das dann auch, aber natürlich auch die Grad vom sich da eine Einsicht sich zuzugestehen, dass ich vielleicht im Leben, obwohl ich schon 10 Jahre bin und viel Erfahrung habe, doch noch nicht alles gut gemacht hat, oder umso mehr mit 50, dass man dann denkt, da habe ich ja immer etwas gemacht, was stört, dass man das als Befreiung erleben kann. Hängt aber zusammen auch mit dem Vertrauen, das entstehen kann, dass ich da etwas mache, was ich sonst nicht machen würde. Und das ist eine Gefühlsveränderung, aber nicht nur als Gefühl, sondern auch eine Information darüber, dass man als Menschen eine Freude daran entwickeln kann, nicht mehr gleich weiterzumachen, dass man sich da drin auch nicht verliert, dass man seine Identität nicht verliert, wenn man grundlegend den Menschen anders sieht, zum Beispiel nicht so sehr als Feind, ganz allgemein gesprochen, muss man dann im Detail besprechen.
Ja, Dijem, das war spannend. Wir sind leider schon am Ende. Wir haben schon ein bisschen länger gesprochen, genau, aber dazu wird es ja auch dann eine Live-Session sozusagen geben, ja, wo es ein bisschen mehr Informationen gibt, weil du sagst, wenn wir genug Wissen haben, können wir anders an die Dinge rangehen und können auch selber bei uns gucken, welche Gefühle sind da eigentlich, die mich zu bestimmten Handlungen treiben. Ja, ob jetzt unüberlegt und aufgrund der äußeren Trigger oder Ja, oder auch nicht. Und das, glaube ich, ist super spannend, einfach mal zu entgründen, ja. Ergründen, was treibt die Menschen an? Was ist da zwischenmenschlich, was mich manchmal zurückweichen lässt oder auf den anderen zugehen lässt? Und darauf, ja, freue ich mich sehr.
Ja, und da kann man sich dann so begeistern, wenn man es von daher aufrollt, dass man mit dem anderen Menschen sich sozusagen da herausfinden kann, was ist denn da, was uns an dem hindert, dass man überhaupt das Ziel hat, das habe ich vorhin noch vergessen. Wir können, dass man überhaupt die Idee hat, wir können zusammen uns finden. Und wenn das kann eine richtige Begeisterung geben, da drin den Sinn zu finden, sich immer besser zu verstehen und mit mehr Menschen zu verstehen. Und das gibt dann auch ein anderes Menschenbild im Gefühl, nicht nur theoretisch, auch theoretisch, aber nicht nur. Und da könnten wir jetzt noch 3 Stunden weitersprechen, aber jetzt sind wir schon so weit über der Zeit. Aber es ist ganz spannend und danke für die Möglichkeit, sich da so, hast mich da so angeregt, Verschiedenes dann auszuführen. Vieles angedeutet natürlich, aber sehr schön.
Ja, super. Ich danke dir sehr, Dietem. Genau, wir haben ja schon viele Telefonate
Ja,
geführt und
genau.
gefreut über den Austausch. Ich danke dir sehr und freue mich auf alles, was kommt.
Ja, gleichfalls auch. Ja, alles Gute.
Tschüss.